Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben im ersten Buch Mose im 32. Kapitel. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, sei du uns gnädig und segne uns durch dein Wort. Schenk uns deinen Heiligen Geist, dass auch wir an dir und deinem Wort dranbleiben und nicht loslassen. Amen. Liebe Gemeinde, Jakob war ein unsympathisches Schlitzohr. Jemand, der immer der Erste sein wollte. Jemand, der unbedingt immer oben auf dem Misthaufen stehen musste. Schon bei seiner Geburt hat er es versucht. Da hat er sich an der Ferse seines Bruders Esau festgehalten. Es sah wohl aus, als wollte er ihn zurückziehen, um selber der Erste bei der Geburt zu sein. Später hat er dann auf gerissene Weise das Recht des Erstgeborenen an sich gebracht, als er dem hungrigen Esau ein duftendes Linsengericht unter die Nase hielt. Aber die schlimmste Geschichte war, er hat seinen alten, blinden Vater Isaak belogen und betrogen. Er hat ihn ganz hinterhältig getäuscht und hat sich den Segen erschlichen. Der Segen, der dem Erstgeborenen galt, angetan mit Kleidern Esaus, mit Fell an den Armen und einem duftenden Braten. Als Esau das mitbekommt, rastet er aus. Er will seinen Bruder umbringen und Jakob muss fliehen. Mittlerweile war Jakob wohlhabend geworden bei seinem Onkel Laban, denn auch den hat er ziemlich übers Ohr gehauen und sich mit einem Trick Reichtum verschafft. Und doch hat Gott ihn gesegnet. Und nun geht er auf den Befehl Gottes hin, zurück in das gelobte Land. Gott selbst hatte ihm gesagt: Ich will mit dir sein. Doch da erfährt Jakob, dass Esau ihm entgegenzieht, mit 400 Mann. Da hat Jakob keine Chance. Jakob bekommt schreckliche Angst. Aber was macht er? Er fängt wieder an mit seinen Strategien. Das kann man nachlesen, wie er seinen Besitz in zwei Lager teilt, damit Esau nur die Hälfte bekommt, wenn er ein Lager einnimmt, und wie er dann verschiedene Herden als Vorhut bildet, die dann jeweils als Geschenk dem Esau entgegenziehen sollen. Und doch muss Jakob einsehen: Meine ganzen Tricks haben mich in diese Zwickmühle gebracht und jetzt helfen mir meine Tricks nicht mehr weiter. Nur noch Gott bleibt ihm und an den wendet er sich. Doch hat er, der Lügner und Betrüger, Barmherzigkeit verdient? Nein. Er betet: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und habe es nicht verdient. Aber du hast es gesagt, du hast gesagt, dass du mir wohltun wirst. Jakob führt seine ganze Familie, sein Hab und Gut über den Jabbok, und dann bleibt er allein zurück. So allein, wie er war, als er vor seinem Bruder Esau geflohen war. Völlig allein, mitten in der Nacht, wird er plötzlich von einem Fremden, einem unbekannten Mann überfallen. Sie ringen miteinander und keiner gewinnt die Oberhand. Sie ringen, bis die Morgenröte anbrach. Der Fremde erwischt Jakob an der Hüfte. Er verrenkt ihm das größte und stärkste Körpergelenk und sagt: Lass mich gehen. Was ist an dieser Stelle in Jakob gefahren? Warum erkennt Jakob nicht, wann es genug ist? Warum gibt er sich nicht geschlagen und lässt den Mann ziehen? Muss er auch hier unbedingt ganz oben auf dem Misthaufen stehen? Vielleicht hat Jakob gerade in diesem Moment erkannt, wer hier mit ihm kämpft. Auf jeden Fall erinnert sich Jakob an seine ganz alten Qualitäten. Eines konnte er von Geburt an, nämlich festhalten. Wie er sich bei der Geburt an die Ferse Esaus geklammert hatte, so klammert er sich nun an diesen Fremden und lässt ihn nicht los. Und damit hängt er schon mal an dem Richtigen. In seinem bisherigen Leben hat Jakob mit eigenen Mitteln versucht, Reichtum und Segen zu bekommen. Und nun muss er einsehen, nichts davon kann ich mir selber sichern. Mit einem Schlag könnte ich alles, sogar mein Leben, verlieren. Ich bin hier ganz allein übrig geblieben und es hängt nun allein daran, ob Gott mir gnädig ist. Diesmal hat er kein Linsengericht zur Hand. Gott kann er auch keinen Kuhhandel oder Schafhandel anbieten wie seinem Onkel. Und Jakob weiß, alles habe ich verdient, nur keine Gnade. Im Gegenteil, Gott hatte ihn schon viel zu reich gesegnet. Und doch muss er sich ausgerechnet an diesen Gott halten, von dem er nicht mehr weiß, ob der ihm gnädig ist. Jakob muss erkennen, dass er keine eigenen Mittel mehr in der Hand hat. Er kann sich nur noch an den klammern, der allein helfen kann, und kann ihn nur darum bitten, dass er ihn segnet. Ja, schon wieder bittet Jakob um den Segen, doch diesmal ohne Fell an den Händen, diesmal ohne fremde Kleider, diesmal ohne Essensgericht, diesmal ohne Trumpf in der Hand, diesmal allein auf die Gnade Gottes hin. Jakob war allein am Jabbok gewesen und nun kommt er zu der rechten Erkenntnis: Du allein, Herr, kannst mir helfen. Du allein musst es tun. Ich habe nichts mehr in der Hand. Ich habe alles verspielt. Gerade darum klammere ich mich an dich und lass dich nicht mehr los, denn ohne deinen Segen bin ich verloren. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Und das tut Gott tatsächlich. Er segnet Jakob. Er schenkt ihm seinen Segen. Und dann gibt Gott dem Jakob einen neuen Namen, Israel. Und da steckt das Wort Sarah mit drin, Herren. Du hast mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Gott gibt sich geschlagen. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Warum gibt sich Gott geschlagen? Jakob hatte sich an die Verheißung Gottes gehalten, gleich mehrfach. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, denn den man der Menge wegen nicht zählen kann. Da hat Gott selbst einen Haltegriff an sich angebaut, eine Esau-Ferse, an die man sich klammern kann. An seiner Verheißung der Gnade, an diesem Griff, lässt Gott sich halten und das Besondere ist, und lässt sich besiegen. Dieses ist sehr fein und lieblich in der Theologie, schreibt Martin Luther, dass die Christen Überwinder Gottes genannt werden, auf Hebräisch Sar oder Sarah Gottes. Denn Sarah heißt sonst auch eine Hausmutter oder eine solche Herrin, die im Hause regiert. So sind nun die Gläubigen Fürsten und Herren Gottes, denn sie kämpfen mit Gott und siegen. Wisst ihr, dass die Nazis sich diese Geschichte gestohlen haben? Um die Juden zu identifizieren, die keinen eindeutigen jüdischen Namen hatten, haben die Nazis Gott gespielt und haben den Juden neue Namen gegeben. Mit dem 1.1.1939 trat das neue Gesetz in Kraft. Soweit Juden andere Vornamen führen, als sie nach § 1 Juden beigelegt werden dürfen, müssen sie vom 1. Januar 1939 ab zusätzlich einen weiteren Vornamen annehmen, und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, weibliche Personen den Vornamen Sarah. Doch die Nazis haben den Juden nicht diese Namen gegeben, um sie groß zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben sich am Volk der Verheißung vergriffen, am Volk Gottes. Und damit haben sie sich mit dem Falschen angelegt. Doch für die Juden war es, als hätte sich nicht nur Esau, sondern die gesamte Welt gegen sie verschworen. Wie kann Gott da noch gnädig sein? Und doch steht Gott zu seiner Verheißung. Das am Rande zur Geschichte unseres Volkes mit diesem Text. Und unser Volk hat sich da mehr Schuld auf sich geladen, als man sich das vorstellen kann. Doch hier wird nun Jakob zum Vorbild für uns alle. Er musste erfahren, dass er nichts mehr vorzuweisen hatte, dass er nichts mehr in der eigenen Hand hat. Und das ist ein Kampf gegen einen dunklen, gegen einen finsteren Gott. Und doch erkennt Jakob, an wen allein er sich halten muss, gerade weil er selber keine Möglichkeiten mehr hat. Er erinnert sich an seinen Fersengriff und greift zu. Dieser Gott allein kann es tun, den lasse ich nicht los. Liebe Gemeinde, das ist die ganze Botschaft dieser heutigen Predigt. Greift zu, klammert euch an die Ferse. Aber nicht, weil das auch nur in irgendeiner Weise in unserer Macht stehen würde, sondern allein deshalb, weil wir nichts anderes mehr haben. Nichts steht mehr in unserer Macht, weil es alleine noch unseren Gott gibt. Dieser Gott muss uns alles werden. Quasi-Monogenity, wie die neugeborenen Kinder, wie der neugeborene Jakob, klammert euch an die Ferse. An welche Ferse könnt ihr euch denn halten? Allein an die Ferse, die dem Teufel den Kopf zertreten hat, an die Ferse Jesu Christi. Da hat Gott tatsächlich einen Haken bekommen, an den wir uns klammern können, schon im Paradies. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das gilt. Daran können wir uns klammern, wie Jakob das im Gebet tut. Du hast es doch gesagt. Das Angesicht Gottes kann schrecklich sein. Wie ist denn vorher Gott genannt worden? Es ist ganz interessant in dem Kapitel vorher. Schrecken Isaaks hat Jakob seinen Gott, seinem Onkel Laban gegenüber genannt. Keiner kann sein Angesicht sehen, ohne zu sterben. Und das sind die allergrößten Anfechtungen, die man erfahren kann, wie Jakob. Dass man nicht mehr weiß, ob Gott einem gnädig ist, wenn er einem Leid auferlegt, das man nicht mehr tragen kann. Wenn angesichts der Feinde Furcht Besitz von uns ergreift. Wenn alles um mich herum nur predigt, Gott kann es nicht mehr gut mit mir meinen. Wenn die Sorgen vor der Zukunft Überhand nehmen, wenn meine eigene Schuld plötzlich im Weg steht und groß wird, Gott kann mich nicht mehr lieb haben. Das sind Sorgen im Leben, an denen man an die Kante kommen kann. So kleine Sorgen, die sind wunderbar, wenn beim Dachdecken die Dachlatten nicht passen. Das sind herrliche Sorgen. Da kann man sich wunderbar ärgern, aber da gehen wir nicht verloren. diese anderen Sorgen, wo Gott uns zum Feind zu werden droht, das kann einem den Boden wegziehen. Wo kann ich dann noch hinfliehen? Trotzdem allein zu diesem Gott, obwohl der mir zum Feind wird, bei dem ich nicht mehr weiß, ob der es gut mit mir meint, nach allem, was ich getan habe. Aber einen anderen Gott gibt es nicht. Da müssen wir gegen Gott zu Gott fliehen. Da werden wir in den Kampf am Jabbok gestellt, den wir überqueren müssen, um ins gelobte Land zu kommen. Gar nicht so leicht. Aber wir haben einen Haken, an dem wir Gott ergreifen können. Wir können uns allein daran klammern, dass er versprochen hat, uns gnädig zu sein. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist das Gebet, das uns wohl ansteht, wenn wir keinen gnädigen Gott mehr glauben können. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob nennt den Ort Phnuel, Angesicht Gottes, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Denn das muss man ja einmal zuerkennen, gnädig war dieses Angesicht Gottes zunächst noch nicht. Wo hat Jakob dann schließlich in unserer Geschichte das gnädige Angesicht Gottes gesehen? Wo hat er das gnädige Angesicht Gottes gesehen? Hat es jemand im Kopf? Wenn man es nicht weiß, kommt man nicht drauf. Er hat es gesehen auf dem Gesicht des Erstgeborenen, auf dem Gesicht seines Bruders. Er sagt zu Esau, der vorher in seinem Kopf sein Feind war: Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Ausgerechnet das Angesicht dessen, der mir die größte Angst gemacht hat. Und diesen Bruder, den erblicken wir im Kreuz. Da sehen wir all unsere Sünde, die wir ihm angetan haben, den Tod, den wir verdient hätten. Doch ausgerechnet da erblicken wir das Angesicht Gottes, der uns freundlich ansieht. Gott selbst ist uns zum Bruder geworden. Der allein macht uns groß. Da dürfen wir unserem Vater Isaak wieder unter die Augen treten. Da werden wir als Kinder angenommen. Und so kommen wir zu unserem Vater und treten an seinen Tisch. Den müssen wir nun nicht mehr selber decken. Nun müssen wir uns nichts mehr erkaufen, weder durch Linsen noch durch leckere Braten. Nun sind es Bruder und Vater, die uns versorgen, Bruder und Vater, die uns den Tisch decken. Allein aus ihrer Gnade leben wir, allein aus der Gnade des dreieinigen Gottes, dem wir alles verdanken. Da lasst uns nun umso mutiger rufen: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.